Ein amerikanischer Pastor war einmal auf seinem Weg nach Hause, stieg in sein Flugzeug, machte sich's bequem. Er war ganz bequem gekleidet in Blue Jeans und T-Shirt und setzte sich auf seinen Sitz. Und da setzte sich neben ihn ein gut gekleideter, so wie ich jetzt hier, Geschäftsmann im Anzug, setzte sich neben ihn und grüßte ihn. Und der Pastor hatte eine anstrengende Woche hinter sich, eine ganze Evangelisation, Predigten und alles. Und er dachte, oh, ich möchte das jetzt meine Ruhe haben. Und jetzt kommt einer und, ich frage ihn mal nach seinem Job. Man soll ja nicht unhöflich sein. Und dann geschah Folgendes, er fragte ihn, grüßte ihn und sagte, was machen Sie so, was arbeiten Sie? Nun ja, wir sind im Fitnesscenter und Beauty-Salon-Business tätig. Und das ist eine sehr interessante Aufgabe. Wir können einer Person ein völlig neues Selbstvertrauen geben, indem wir ihr Körper und ihr Aussehen völlig verändern. Das ist eine lebensverändernde Angelegenheit hier. Es ist sehr aufregend, Teil einer solchen Unternehmung zu sein. Dann fragte der Pastor weiter, sind Sie eine landesweite Organisation? Ja, wir haben eigentlich fast in jedem Bundesstaat eine Geschäftsstelle. Und es ist wirklich sehr toll, Teil einer solchen großen Unternehmung zu sein. Der Pastor nickte zustimmend und dachte bei sich, warum können wir Christen nicht auch so eine solche Perspektive haben über unser Unternehmen, über die Gemeinde Jesu Christi? Und warum müssen wir auch immer so verteidigend sein oder uns mehr oder weniger entschuldigen? Ja, ich bin halt Christ, so in dem Sinne. Und er dachte schon noch so bei sich selbst. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Der Geschäftsmann fragte ihn, ja, und was machen Sie denn? Was ist Ihre Lebensaufgabe oder Ihre Berufung, Ihr Beruf? Nun, es ist interessant, sagte der Pastor, nachdem er eine gewisse Weile überlegt hatte. Sie sind im Körperveränderungsgeschäft tätig und ich bin im Persönlichkeitsveränderungsgeschäft tätig. Und wir wenden grundlegende theokratische Prinzipien an, um das zu tun. Der Geschäftsmann guckte schon so ein bisschen verdutzt und sagte, naja, ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, aber erzählen Sie mir mal ein bisschen davon. Haben Sie denn auch eine Geschäftsstelle hier in der Stadt? Ja, wir haben eigentlich überall Geschäftsstellen. Wir haben sogar eine in Alaska und eine in Hawaii. Nun war der Geschäftsmann aber ganz verwundert und sagte, naja, aber ich habe noch nie von so einer Mega-Firma gehört. Naja, wir sind eigentlich international. Wir haben eigentlich, unser Management hat einen Plan, ein Ziel, auf der ganzen Welt, in jedem Land, mindestens eine, wenn nicht mehrere Geschäftsstellen zu haben. Haben Sie so etwas auch in Ihrem Geschäft? Und der Geschäftsmann sagte, nee, so weit sind wir noch nicht. Aber Sie haben vorhin von einem Management gesprochen. Wie funktioniert denn das? Wie können Sie denn das alles managen, so weltweit? Nun, der Pastor fuhr fort und sagte, das ist ein Familienbetrieb, wissen Sie, das ist ein Vater und ein Sohn. Ja, und die halten das Ganze am Laufen. Da muss es aber viel Kapital geben, sagte der Geschäftsmann. Wie macht ihr denn das? Ach, Sie meinen Geld. Nun, wissen Sie, unser Boss ist da sehr kreativ. Und man weiß nie so genau, woher das Geld kommt, aber es ist eigentlich immer genug da. Wir pflegen auch zu sagen, in unserer Firma, unsere Organisation, ihm gehört das Vieh auf 1000 Bergen. Ach was, ist also auch, macht das auch Viehzucht? Nein. Das ist nur ein Spruch, mit dem wir zum Ausdruck bringen, dass er unendlich viel Reichtum hat. Wow, das ist ja toll. Und was ist mit euch, mit den Angestellten? Wie sieht es bei euch aus? Nun, die Angestellten, ja, die sind auch ganz besonders. Es gibt einen bestimmten Geist, der das ganze Unternehmen durchfiltert. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass diese Liebe sozusagen zu uns hinuntergefiltert wird und wir eine solche Einstellung haben gegenüber einander. Jeder liebt den Nächsten, jeder dient dem Nächsten und deshalb kann das so gut funktionieren. Ist doch toll, oder? Haben Sie das auch in Ihrer Firma? Nein. Er war langsam etwas verdutzt. Und was für Leistungen kriegen Sie denn da? Also, wie sieht denn das aus mit Leistungen und so? Oh, die sind unglaublich, die Leistungen. Ich habe komplette Lebensversicherung, komplette Feuerversicherung, alle Basics sind abgedeckt und ich habe auch noch eine Privatwohnung, die mir jetzt gerade gebaut wird für meine Rente. Ist doch toll, ne? Jetzt, die wir gerade jetzt gebaut. Boah, haben Sie das auch in Ihrem Business? Nein. Noch nicht, sagte er sehnsüchtig, aber es dämmerte ihm langsam, wovon der Pastor sprach. Wissen Sie, eine Sache wundert mich. Wenn Ihre Firma so unschlagbar ist, warum liest man denn nichts davon in den ganzen Business-Zeitungen, Wall Street Journal und so weiter? Nun, das ist eine gute Frage, sagte der Pastor, weil wir sind eigentlich schon seit 2000 Jahren im Geschäft. Uns gibt es schon sehr lange. Und dann sagte der Geschäftsmann, ich wusste es. Meinen Sie, genau, ich rede von der Gemeinde Jesu Christi. Ich wusste es, aber wissen Sie, ich bin ein Jude. Und dann sagte der Pastor, möchten Sie sich bei uns bewerben? Nun, wir wissen alle, dass wir evangelisieren sollten. Ja, das ist so, dass es auch so ist, dass wir als Christen eigentlich überfließen sollten vor Freude über das, was wir erleben mit Christus und das auch mit anderen Menschen teilen. Es sollte eigentlich nicht so sein, dass wir uns gegenseitig sozusagen anleiten müssen. Jetzt evangelisiere mal sozusagen. Sondern das sollte natürlich sein. Aber wir Christen sind ja auch nicht vollkommen. Wir schleppen immer noch diesen Überrest, dieses sündige Fleisch mit uns herum. Und deshalb kämpfen auch wir mit Menschenfurcht. Wir haben Angst davor, wie die Menschen über uns denken. Wir denken vielleicht auch über uns selbst. Eben, ich bin vielleicht nicht so kreativ, nicht so wortgewandt wie dieser Pastor hier. Ich kann mir nicht so schnell aus dem Stand solche Geschichten ausdenken, solche cleveren Dinge. Vielleicht denkst du auch, ich bin nicht so up to date, so aktuell mit den letzten neuesten wissenschaftlichen Theorien der Evolution, die neuesten archäologischen Erkenntnisse, die die Bibel beweisen. Ich bin nur ein einfacher Christ. Kann ich denn überhaupt ein Evangelist sein? Kann ich überhaupt erfolgreich, effektiv, wirksam evangelisieren? Und oft, wenn ich mit Leuten versuche zu reden, dann heißt es immer gleich, oh, ich glaube nicht an die Bibel. Oder ich glaube nicht an Gott. Und was mache ich dann? Ich meine, lege ich dann meine Bibel weg und sage, okay, Sie glauben nicht an die Bibel, lassen uns irgendwie über das Wetter reden oder lassen Sie mich erstmal beweisen, warum die Bibel wahr ist. Ja, das wird auch oft gesagt, beweisen Sie mir das mal. Was machen wir dann? Legen wir die Bibel weg? Diskutieren wir dann erstmal darüber, dass die Wissenschaft mit der Bibel übereinstimmt, dass es ganz klare Indizien, Beweise gibt dafür oder Ausgrabungen, die die Wahrheit der Bibel belegen? Müssen wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse widerlegen? Vielleicht die letzten evolutionistischen Ideen, die ins Feld geführt werden gegen uns? Müssen wir das tun? Müssen wir auf die ganzen Funde von Schriftrollen hinweisen? Müssen wir Experten in Textkritik sein? Die wunderbare Qualität der Überlieferung der Manuskripte beweist, muss ich zuerst Formkritik, historische Kritik, ein Experte der Zweiquellentheorie sein, hier in Deutschland vor allem? Oder die Traditionen, die Kirchengeschichte, Marcionskanon, das Thema der Kanonizität? Warum gerade diese 66 Bücher und nicht noch irgendwelche anderen? Muss ich darin auch ein Experte sein? Muss ich das alles wissen? Nun, das ist sicherlich hilfreich, wenn wir das eine oder andere wissen. Ich sage, ich will diese Dinge nicht jetzt irgendwie abwerten oder so. Aber das ist manchmal so die Schwierigkeit, wenn wir mit Leuten diskutieren, ins Gespräch kommen, dass wir manchmal denken, na, ich bin irgendwie so, ah, ich weiß noch nicht genug, ich bin noch nicht fit, dass ich evangelisieren kann, bin vielleicht ein bisschen entmutigt. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen mit drei Wahrheiten, die aus der Schrift kommen, wirklich aus der gesamten Bibel, letztlich aber auch in den ersten vier Kapiteln im Korintherbrief, die euch ermutigen sollen. Ihr könnt wirksame Evangelisten sein, ohne all diese Dinge schon zu wissen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du den Herrn liebst, wenn du ein fleißiger Student der Heiligen Schrift bist, der Bibel, wenn du vertraut bist mit der Bibel, das muss auch nicht sein, dass du alles genau kennst aus der Bibel, dass du das Evangelium, mit dem Evangelium gut vertraut bist, dann kannst du und wirst du ein effektiver Evangelist sein. Wenn du ein Zeugnis vor der Welt hast, wenn sich dein Leben sichtbar verändert, man das sehen kann, du Christus nachfolgst, kannst du ein effektiver Evangelist sein. Kein Theologiestudium, kein Griechisch, kein Hebräisch, einfach nur du und deine Bibel. So einfach ist das. Das ist alles, was du brauchst. Und ich möchte dich heute mit diesen drei Wahrheiten aus der Schrift ermutigen. Diese drei Wahrheiten, wie ich schon sagte, sie wiederholen sich immer wieder in der Schrift. Das ist also nichts Neues, was ihr heute hören werdet. Nun, ich hoffe, ihr hört auch sonst nicht in dem Sinne Neues, weil das wäre sonst komisch, wenn ich hier eine neue Theologie entwickle. Aber das kommt ja alles aus der Schrift, ihr lest euch das ja auch alles durch. Und diese Wahrheiten sind auch sehr deutlich, wie ich schon sagte, in den ersten vier Kapiteln des Korintherbriefes zu finden. Paulus schreibt sehr deutlich und ausführlich über diese Wahrheiten. Und ihr seht, ich möchte die Serie im Korintherbrief nicht unterbrechen, in dem Sinne völlig mich entfernen vom Korintherbrief, sondern vielmehr hier noch ein bisschen tiefer reingraben, ein bisschen zurückgehen in die Dinge, die ihr bereits gehört habt, um euch damit jetzt zu ermutigen, auch wenn es ums Thema Evangelisation geht, wenn es darum geht, wie wir die Botschaft von Jesus Christus an die Menschen bringen können. Dieser Brief wurde geschrieben, um eine weltliche Gemeinde, eine Gemeinde, die sich von der Kultur, von dem damaligen Denken, von den damaligen Philosophen hat beeinflussen lassen. Und Paulus musste sie zurückrufen zum einfachen Evangelium. Ist das manchmal nicht auch so mit uns, dass wir uns zurückbesinnen müssen und sagen, was wollen wir eigentlich verkündigen? Eben nicht die letzten wissenschaftlichen Theorien und Beweise hier und Argumente da, sondern das Evangelium will ich verkündigen. Das ist nämlich die Kraft zur Rettung, sagt die Schrift. Und die Korinther damals kamen auch mit diesen Ideen, ja, wir müssen das Evangelium so ein bisschen ergänzen, modifizieren, verändern, verbessern, unserer Kultur anpassen, es ist zu anstößig. Paulus' Rede war viel zu plump, wir brauchen jemanden wie Apollos, deshalb gab es Parteiungen und so weiter und so fort. Ist zu einfach. Aber sie lagen völlig daneben. Und Paulus muss ihnen das deutlich machen. Sagen, ihr legt völlig daneben. Das reicht völlig aus, was ich euch gelehrt habe. Ihr müsst jetzt nicht in die griechische Philosophie gehen und da noch nach mehr Dingen suchen, nach mehr Weisheiten, die ihr benutzen könnt. Nein, ihr bleibt bei dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Genauso ist es mit uns heute. Als Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist vollkommen ausgerüstet, um zu evangelisieren. Vollkommen. Du brauchst nur deinen Job zu tun, sozusagen. Lass uns das anschauen. Drei biblische Wahrheiten, die uns zur Evangelisation ermutigen. Und es ist egal, wie unfähig du dich vielleicht fühlst manchmal, vielleicht auch wie ungebildet, eben du trittst vielleicht irgendeinem Doktor, Professor, Doktor der Philosophie entgegen und denkst, ich kann doch diesen Mann jetzt nicht hier belehren und sagen, ja, sie gehen in die Hölle, doch. Doch. Und das hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Egal wie unkreativ du dich vielleicht fühlst, dass du denkst, ich bin nicht so wortgewandt. Nun, du kannst ein Evangelist sein. Du kannst ein Evangelist sein. Wie gesagt, ich gebe euch heute drei biblische Wahrheiten, die uns zur Evangelisation ermutigen. Das ist unser Thema heute. Drei biblische Wahrheiten, die uns zur Evangelisation ermutigen. Drei Wahrheiten aus der Bibel, über die du intensiv nachdenken solltest. Wir wollen das heute Morgen gemeinsam tun, intensiv darüber nachdenken. Drei Wahrheiten, die uns zur Evangelisation motivieren. Was machen wir mit jemandem, wenn er sagt, er glaube nicht an die Bibel? Was mache ich, wenn jemand kommt und sagt, gib mir erstmal Argumente, beweise mir wissenschaftlich, dass ich an die Bibel glauben soll? Es ist so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass du weißt, dass du bestens gerüstet bist dafür. Ich möchte dich heute damit stärken, möchte dich heute damit gründen. Und diejenigen, die heute hier sind, die nicht an Christus glauben, die möchte ich damit auch herausfordern, darüber nachzudenken, was die Bibel sagt. Drei Wahrheiten. Das erste ist, die erste Wahrheit ist, die Allgenügsamkeit der Schrift. Die Allgenügsamkeit der Schrift. Die Bibel allein reicht aus. Das Evangelium, das uns durch die Bibel übermittelt wird, die gute Nachricht von Jesus Christus, von der Erlösung, von seinem Tod am Kreuz, dass er für dich und mich gestorben ist, um unsere Sünde zu bezahlen und uns eine Gerechtigkeit gibt, die wir nie erwirken konnten, weil wir das Gesetz nicht halten können, das reicht aus. Wir sind keine Politiker, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Ärzte, keine Polemiker, keine Rhetoriker, keine Doktoren, keine Philosophen, manche vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber das ist nicht eine Voraussetzung. Wir sind auch keine Geschäftsleute, ja, wie wir gesehen haben in der Einleitung. Wir sind Diener. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Schaut euch mal an, wie Paulus das gemacht hat. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredender Weisheit oder überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir haben diesen Text ausgelegt, das möchte ich jetzt nicht tun, aber es ist interessant zu sehen, Paulus hatte kein großes Auftreten. Er war schwach, er war furchtsam. Ja, vielleicht auch kein Anzug oder eine Krawatte, ne? Blue Jeans, wie wir gehört haben. Keine geschwollenen Reden. Einfach nur Christus verkündigt. Ganz simpel, ganz einfach den Ratschluss Gottes verkündigt. Das, was Gott ihm geoffenbart hat. 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es, uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir wissen die Dinge, die wir wissen, nur darum, weil Gott es uns gezeigt hat. Durch den Geist, durch sein Wort, durch seine Offenbarung. Und es ist alles da, ihr braucht nicht mehr. Die Bibel ist abgeschlossen, sie ist allgenügsam. Ihr habt alle Weisheit und alle Wahrheit da drin, die ihr benötigt, um Evangelisten zu sein. Und deshalb warnt Paulus die Korinther auch im Kapitel 4, wenn ihr mal da hingehen wollt, Kapitel 4, in Vers 6, dass sie in ihrem Denken nicht über das hinausgehen sollen, was geschrieben steht. Das gilt auch für uns. Wir evangelisieren. Wir sollen nicht über das hinausgehen, wir sollen nicht versuchen, das irgendwie zu verbessern oder attraktiver zu machen, sondern wir geben es so, wie es ist. Ihr nehmt die Bibel, ihr verkündigt die Bibel, ihr wendet die Bibel an, sie ist allgenügsam, sie reicht aus, um den Menschen zu überführen, den Weg zu zeigen. Im Evangelium haben wir alle Weisheit, heißt es im 1. Korinther 1, Vers 30. Wenn wir das Evangelium glauben, wenn wir Christus haben, heißt es, in Christus Jesus, der von uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Doppelpunkt, nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wir haben alles. Alles ist in Christus, alles ist im Evangelium, alles ist hier und es liegt hier vor uns in der Schrift. Ihr seht, ich benutze diese Dinge ein bisschen austauschbar, Evangelium und Schrift, weil letztlich die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung uns nämlich das Evangelium präsentiert. Es fängt an mit der Sünde des Menschen, mit dem Fall des Menschen. Es geht hin über die Verheißung an Abraham, eines Erlösers, auch schon an Verheißung an Adam und Eva. Dann geht es über die ganze Heilsgeschichte, die Verheißung der Propheten, dann geht es ins Neue Testament, dann kommt der Erlöser, dann geht er ans Kreuz, dann kommen die Briefe. Und dann kommt die Offenbarung, die Ewigkeit, Himmel und Hölle. Seht ihr, das ist die ganze Bibel, ist das Evangelium. Und das verkündigen wir. Die Bibel reicht. 1. Korinther Kapitel 3 zeigt uns auch, Paulus, was ist unsere Rolle? Was machen wir denn? Nun, steht hier, er musste die Korinther ermahnen, weil sie haben nämlich einen Personenkult gemacht in ihrer Gemeinde. Und er sagt, was, hier wörtlich, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Im Griechischen ist hier Neutrum. Diener. Hier kommt nur ein Wort. Was sind sie anderes als? Ist eigentlich Interpretation ein bisschen der deutschen Übersetzung. Hier steht nur einfach Diener. Wir sind Diener. Durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist es also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wir sind Diener, Knechte. Das Wort hier eigentlich erinnert an Kellner. Ja, wir servieren ein Essen. Ja, die Aufgabe eines Kellners ist es, das Essen zu nehmen, das der Koch zubereitet hat, und es eins zu eins, nicht irgendwie noch mal kurz nachwürzen oder so unterwegs, sondern eins zu eins an den Tisch zu bringen. Genauso mache ich das hier von der Kanzel, wenn ich euch das Wort Gottes bringe. Ich verändere es nicht, ich modifiziere es nicht, ich verändere diese Wahrheit nicht, ich präsentiere sie euch eins zu eins. Natürlich, ich illustriere sie ein bisschen, ich wende sie ein bisschen an, aber es sind dieselben Prinzipien. Und genauso macht ihr das in der Evangelisation. Oder wir, ich auch. Es ist nichts anderes. Ihr verkündigt das Wort in der Evangelisation, ihr gebt den Leuten das Evangelium. Und das Schöne ist, wir sind nicht für die Resultate zuständig. Seht ihr das hier in dem Text? Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Wir sind diese Diener, die pflanzen. Der eine Feldarbeiter, der pflanzt, und der andere, der begießt. Aber wer gibt das Wachstum? Es ist Gott. Gott gibt das Wachstum. Wir sind nicht für die Resultate verantwortlich, aber wir sind dafür verantwortlich, zu begießen, Samen zu streuen. Eben das Evangelium wie ein Same rauszustreuen. Und diejenigen, die dann wachsen werden, das werden wir sehen. Die dann aufgehen, die Saat, die aufgeht, diejenigen, die nicht aufgehen. Und wir sind im selben Team, heißt es ja auch. Derjenige, der Pflanzen, der begießt. Wir sind eins. Wir gehören alle zusammen. Wir arbeiten zusammen. Wir gehören zum selben Team. Es gibt keinen Konkurrenzkampf, wer jetzt mehr Leute bekehrt hat oder irgendwie sowas. Es gibt, es steht keiner unter Druck von uns. Sondern wir wollen, dass die Menschen diese wunderbare Botschaft hören und erkennen, welche Erlösung sie in Jesus Christus haben. Wir sind Diener. Wir sind Herolde. Ein Herold, das ist jemand, der eine Botschaft bringt. Er muss sie auch vom König eins zu eins zum Volk bringen. Er darf sie nicht verändern unterwegs. Weil Gottes Ratschluss steht fest. In Apostelgeschichte 17,30 heißt es, er hat zwar über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet Gott, allen Menschen Buße zu tun. Überall. Sein Ratschluss ist hier. Er steht ein für alle Mal fest. Er muss nicht verändert werden. Er muss nur weitergegeben werden. Die Bibel reicht. Die Schrift reicht. Das einfache Evangelium reicht. Und das bezeugen uns auch andere Schriftstellen. Ich gebe euch nur noch ein paar Beispiele hier. Wir können jetzt über diesen einen Punkt bis um eins oder so, könnten wir jetzt, aber das machen wir jetzt nicht. Im Psalm 119, Vers 98 bis 100 heißt es, deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Das ist nicht arrogant hier, weil er sagt, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Etwas Ähnliches finden wir im Psalm 19, also nicht 119, sondern 19. In Vers 8 bis 10 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Und all diese Dinge, das Gesetz des Herrn, das Zeugnis des Herrn, das sind alles Ausdrücke für die Schrift, für die Bibel, für das Wort Gottes. Absolut deutlich. Da muss man kein Theologie-Experte sein, kein Hebräisch oder Griechisch-Kenner, Gelehrter, was auch immer. Ihr seht es deutlich. Die Schrift macht es ganz klar. Auch 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift, alles was wir hier haben in der Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes was? Halb zugerüstet sei? Zum Teil nur zugerüstet ist? Die Hilfe von Psychologie braucht? Nein! Dass er völlig ausgerüstet sei, heißt es in Vers 17. Völlig, ganz, es reicht. Braucht nichts anderes. Gottes Wort ist eingegeben von ihm, wörtlich ausgehaucht, damit der Mensch völlig zugerüstet sei. Und deshalb gehen wir nicht über das Geschriebene hinaus. 1. Korinther 4, 6. Nun, was bedeutet das für uns? Man muss die Bibel, die Schrift, zu ihren Bedingungen annehmen, wenn ich es mal so sagen darf. Die Schrift stellt Bedingungen. Du musst die Bibel zu ihren Bedingungen annehmen. Du musst ihren Kosmos annehmen, nicht deinen eigenen, den du dir selber zusammengebaut hast. Ich rede jetzt hier wie jemand, der zu einem Atheisten spricht zum Beispiel. Der Ungläubige macht nämlich die Regeln, wenn er sagt, es gibt keinen Gott. Sagt wer? Du? Aufgrund welcher Autorität? Kann jeder sagen. Kann jeder sagen, es gibt keinen Gott. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn wir auch mit ungläubigen Menschen sprechen, weil sie haben eine falsche Interpretation der Realität. Ohne die Schrift, das heißt es ganz am Anfang, und Paulus macht es auch deutlich im 1. Korinther 1 bis 4, alle Weisheit, alle Erkenntnis kommt von Gott. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, hat er sich soeben von der Weisheit abgeschnitten. Er ist weg davon. Er kann nicht weise sein, unmöglich. Er hat sich abgeschnitten davon. Und das ist das, was Paulus den Korinthern sagt. Hört auf, über die menschliche Weisheit, euch nach der menschlichen Weisheit auszustrecken. Das wird euch nichts bringen. Also wie gesagt, der Ungläubige macht hier nicht die Regeln. Oh, ich glaube nicht an die Bibel. Warum? Nun, sie ist voller Fantasiegeschichten, unmögliche Dinge. Sagt wer, dass es unmöglich ist? In einem Kosmos, in einem Universum, das von Gott geschaffen wurde, in 6 Tagen von einem allmächtigen Gott, der als Mensch auf diese Erde kam, hältst du es für unmöglich, dass er auf dem Wasser laufen kann? Er, der alles gemacht hat, das ist überhaupt kein Problem. sollte er nicht die Kontrolle darüber haben? Das ist völlig logisch, das ist völlig rational, aber du musst die Bibel zu ihren Bedingungen annehmen, ihre Weltanschauung übernehmen, dann macht es Sinn. Aber aus deinem atheistischen Universum, wo alles nur Zufall ist und alles nur natürliche Ursachen hat, natürlich macht das keinen Sinn und sind das für dich nur Fantasiegeschichten. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität, weil die kannst du gar nicht kennen, wenn du nicht an Gott glaubst. Nur weil du das nicht glaubst, heißt es noch lange nicht, dass es nicht wahr ist. Es gibt noch viele Dinge, die ich geglaubt habe in meinem Leben und hinterher musste ich herausfinden, ups, ich habe das zwar geglaubt, aber ja, wir müssen uns auf das Richtige glauben. Lass mich dir mal zeigen, was die Bibel über die Rettung sagt. Wir sagen, okay, aber du glaubst nicht an die Bibel, aber ich schon. Lass mich dir mal zeigen, was die Bibel sagt über die Rettung. Und dann fängst du an und verkündigst das Evangelium. Weil das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist es nicht, die Menschen zu überzeugen. Unser Auftrag ist es nicht, das Gedeihen zu geben, das Wachstum zu produzieren. Das ist nicht unser Auftrag bei der Evangelisation. Wir müssen das verstehen. Wir müssen verstehen, was unsere Rolle ist hier. Wir müssen Botschafter sein, die einfach eine Botschaft simpel verkündigen. Lasst uns Gärtner sein, die säen und pflanzen und begießen. Unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft an die Menschen zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Was sie damit machen, das ist allein ihre Verantwortung. Ist das nicht erleichternd? Dass wir nicht so wie zum Beispiel in gewissen Sekten sind, die dann aufschreiben, wie viele Leute sie bereits bekehrt haben und sich die Werke dann aufschreiben und sagen, okay, ich habe jetzt schon 50 Leute bekehrt und das gibt mir dann so viele Punkte bei Gott. Nein, so geht das nicht bei uns. Wir tun das aus Liebe zu den Menschen. Die Botschaft selbst, die Bibel allein, ist das Mittel, durch welches Menschen gerettet werden. In Jakobus 1,18 heißt es auch, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Es ist nicht unsere eigene Schlauheit und unsere eigene geschickte Rede. Und auch in Römer 1,17 heißt es, danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. So, das ist die erste Ermutigung. Jetzt mal sehen. Die erste ist die Allgenügsamkeit der Schrift. Die zweite ist jetzt die Sünde des Menschen. Das ist die zweite Wahrheit. Die zweite biblische Wahrheit, um dich in der Evangelisation zu ermutigen, ist die Sünde des Menschen. Jetzt denkst du vielleicht, wieso nicht denn das jetzt ermutigen? Ich meine, das ist ja gerade der Grund, warum der ganze Schlamassel angefangen hat. Das ist ja gerade der Grund, warum es so schwierig ist zu evangelisieren. Das ist überhaupt der Grund, warum wir überhaupt evangelisieren, dass der Mensch Erlösung braucht. Wie soll mich das denn ermutigen? Nun, lass mich hier etwas ausholen. Einige von euch kennen ihn noch, unseren Cary Green, der hier Pastor war, auch in der Gemeinde jetzt in den USA ist. Und er hat mir das auch immer gesagt. Er war auch Lehrer am EBTC. Er hat immer gesagt, die Hamartiologie, oh, das ist so ein Wort, die Lehre der Sünde, okay? Das ist, was bedeutet. Die Hamartiologie ist die wichtigste Lehre in der systematischen Theologie. Wenn wir die Hamartiologie nicht verstehen, verstehen wir alles andere auch nicht. Mit anderen Worten, wenn wir nicht verstehen, was die Bibel über Sünde sagt, verstehen wir alles andere auch nicht. Das hat er gesagt, das ist wahr. Sonst verstehen wir die meisten anderen Themen der Theologie nicht. Errettung, woran braucht es überhaupt eine Errettung, wenn es keine Sünde gibt? Erwählung, warum sind wir erwählt? Heiligkeit, Gesetz, Heiligung und eben auch Evangelisation. Wir verstehen das nicht, wenn wir nicht die Sünde verstehen. Fast jede falsche Lehre, fast jede Sekte, fast jede Irrlehre hat ihre Wurzel in einer falschen Lehre der Sünde, einer falschen Ansicht über die Hamartiologie. Jetzt habt ihr ein Wort gelernt, einige von euch kennen das schon. Hamartia heißt Sünde auf Griechisch, also es ist einfach die Lehre der Sünde. Jede Religion zum Beispiel, die Werksgerechtigkeit lehrt, verfehlt es zu verstehen, wie tief der Mensch verdorben ist in seiner Sünde. Weil jede Religion denkt, der Mensch kann irgendwie gut sein. Und da fängt der Irrtum schon an. Da ziehen wir schon einen Fehler, eine falsche Ansicht, eine falsche Sicht von Hamartiologie, von der Lehre der Sünde. Deshalb ist Sünde so, die Lehre der Sünde so wichtig. Deshalb müssen wir hier über Sünde sprechen. Das ist furchtbar, wenn heute sagen Evangelikale, ja, wir wollen nicht mehr so viel über Sünde reden. Damit steht und fällt alles. Wenn wir nicht mehr über Sünde sprechen, dann können wir nach Hause gehen und uns irgendwie über Kaffee und Gebäck unterhalten. Also das hat wirklich gar keinen Sinn mehr, wenn wir dann überhaupt hier sind. Weil die Sünde ist das ganze Problem. Es ist die ganze Schwierigkeit. Wir müssen das verstehen, was die Bibel über Sünde sagt. Wir müssen verstehen, wie tief, wie hässlich, wie allumfassend die Auswirkungen der Sünde auf den Menschen sind. Wir müssen darüber nachdenken, wie tief, wie abgrundtief verdorben wir alle sind. Darüber müssen wir nachdenken, sonst verstehen wir die Gnade Gottes nicht. Die Bibel porträtiert den Menschen als total verdorben. Habt ihr das gehört? Total verdorben. Das heißt nicht, dass jeder Mensch so schlimm ist, wie er möglicherweise sein könnte. Also nicht jeder von uns ist ein Massenmörder und was weiß ich. Es gibt immer diese Leute, die sagen, ja, ich habe noch keinen getötet. Wow, toll. Vielleicht hast du schon Leute gehasst in Gedanken. Das ist nämlich auch Mord in Gottes Augen. Jeder Mensch wird noch zurückgehalten. Das ist auch die allgemeine Gnade Gottes. Aber es bedeutet, dass sein ganzes Wesen von der Sünde beeinflusst ist. Sein Wille, seine Gefühle, seine Wünsche, seine Träume und sogar sein Verstand. Sein Denken ist beeinflusst, gefangen, defekt. Okay? Das ist das Denken des Menschen. Es ist defekt. Und ich meine, ihr müsst euch nur mal die Nachrichten angucken, dann wisst ihr, dass der Mensch definitiv defekt ist. Er hat definitiv ein Problem. Es funktioniert überhaupt nichts auf dieser Welt. Wir können keinen Frieden haben. Wir sterben alle. Wir sind nicht vollkommen. Wir killen, wir bringen einander um und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, wie die Leute an das Gute im Menschen glauben können, wenn man halbwegs realistisch ist. Aber das kommt, seit der Mensch sich dazu entschied, im Garten Eden zu sündigen. Gott hat zu ihm gesagt, an dem Tag, da du davon isst, das ist 1. Mose 2,17, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Zum Sterben wirst du sterben. Das ist der hebräische Ausdruck, ein sehr starkes, intensives Verb. Und er starb nicht körperlich, ihr wisst, Adam und Eva sind nicht tot umgefallen, nachdem sie die Frucht gegessen haben, aber er starb geistlich. Er wurde getrennt von Gott, der Mensch. Deshalb sehen wir Gott auch nicht mehr. Ja, wir haben nicht mehr diese Gemeinschaft. Adam ging spazieren mit Gott im Garten. Die hatten Gemeinschaft so miteinander, redet miteinander. Und seit der Sünde gibt es diese Kluft zwischen dir und deinem Gott, zwischen mir und meinem Gott. Wir sterben, wir wurden getrennt, geistlich, wir wurden zu Sündern. Und das ist unsere Natur jetzt. Wir haben jetzt verdorbene Herzen, wir sind innerlich gestorben sozusagen. Wie eine innerliche, geistliche Fäulnis, die sich jetzt auch von Adam und Eva auf ihre Kinder, Großkinder, und wir haben das auch alle geerbt. Das ist die Erbsünde. Das ist unser größtes Problem. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir sind es. Wir kommen so auf diese Welt, wir werden so geboren. Ich sage das immer wieder, ihr braucht euren Kindern nicht beizubringen, zu lügen, zu stehlen, zu streiten, das machen sie ganz natürlich. Also meine zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern war, oder wenn ihr, als ihr Kinder wart, habt ihr nie gestritten, ihr wart alle Heilige, ich weiß. Alle Sünder. Und das sagt die Bibel. Psalm 51, Vers 7, wir kommen als geistliche Totgeburt auf diese Welt. Wir werden sogar so empfangen in Sünde. Und das Resultat dieser inneren Verderbtheit oder entsprechend dieser inneren Verderbtheit handelt der Mensch dementsprechend. In 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen was? Sehr groß war auf der Erde und alles trachtende Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Ich meine, deutlicher kann man es nicht machen. Das ist 1. Mose 6, Vers 5. Deshalb gibt es auch keinen Menschen, der Gott sucht. Oder der irgendwie offen ist für das Evangelium. Es gibt keine offenen Menschen in dem Sinne, diese ganzen besucherfreundlichen Gemeinden, die können eigentlich zumachen, weil es gibt keine Leute, die offen sind. Die Leute wollen alle nur die Sünde, weil sie sind Sünder. Es ist keiner gerecht, es ist auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, sagt Römer 3. Habt ihr das gehört? Es ist keiner, der was? Verständig ist? Es ist keiner, der versteht. Keiner, der bei Verstand ist. Wegen der Sünde. Und deshalb auch keiner, der nach Gott fragt. Römer 3, Vers 10 bis 11. Und das machte Paulus auch den Korinthern deutlich. Er musste den Korinthern helfen zu verstehen, dass menschliche Weisheit deshalb Torheit ist. Alles, was sich die Menschen ausdenken, wie sie den anderen Menschen helfen können. Eben die ganze, sagen wir immer wieder, die ganze Psychologie und alles, was es da gibt, die ganzen Wissenschaften. Es kommt aus einem verdorbenen Verstand. Und deshalb ist die Idee schon von Anfang an von Fäulnis behaftet. 1. Korinther 3, Vers 9, Entschuldigung, 1. Korinther 3, Vers 19, heißt es ganz deutlich, denn die Weisheit dieser Welt, das sind all die Menschen gemeint, ist was? Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihre List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Alle Weisen, alle gebildeten, alle noch so gebildeten Leute auf dieser Welt, wenn sie nicht an Gott glauben, wenn sie nicht die Bibel als Autorität in ihrem Leben haben, sind Toren, gemäß Gottes Wort. Das ist nicht meine Idee. Müsste ich mich angreifen? Das ist Gottes Wort hier, sagt das. Und sie sagt, das heißt, es ist nichts wert. Diese Weisheit ist nichts wert. Sie wird nirgendwo hinführen, sie wird dich nicht retten, sie wird dir nicht helfen können. Warum? Weil sie aus einem verdorbenen, sündigen Verstand entspringt. Sie kommt aus verdorbenem Denken heraus. Wir müssen das verstehen. Du denkst jetzt, was hat das jetzt mit Evangelisation zu tun? Ja, warte ab. Versteht ihr das? Das Ziel des ungläubigen Menschen, das Ziel deiner ungläubigen Mutter, deinem ungläubigen Bruder, deinem ungläubigen Ehemann, Ehefrau, deines ungläubigen, was immer, Freunde oder Mann auf der Straße, das Ziel, das dieser Mensch hat, ist nicht, die Wahrheit Gottes zu erkennen. Das ist nicht sein Ziel hier in seinem Herzen. Egal, wie viele gute Argumente du ihm auch präsentieren wirst und wie logisch und wie sinnvoll und wie rational und wie deutlich das auch sein mag, er wird nicht wollen. Er wird nicht glauben. Nicht, weil er es nicht überzeugend wäre, weil er nicht will. Weil die Sünde in seinem Herzen wirkt. Die Fäulnis, die Verdorbenheit. Denn es wird geoffenbart, in Römer Kapitel 1, Vers 18 heißt es, und das ist ganz interessant, in Römer Kapitel 1, Vers 18 heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Menschen halten die Wahrheit durch ihre Sünde, durch ihre Ungerechtigkeit, drücken sie nieder. Sie unterdrücken sozusagen die Wahrheit. Sie unterdrücken sie. Sie wollen nicht sehen. Und das ist ein aktives Präsensparizip. Sie sind andauernd dabei, das zu tun. Das ist ihre Gewohnheit. Weil sie eben verdorben sind. Seit dem Garten Eden, jeder Mann, jeder Mensch, der ungläubig ist, hat diese Neigung in sich, die Wahrheit zu verdrängen. Ah, diesen Gott. Ich will nicht über diesen Gott reden. Ich will nicht über den Tod mir Gedanken machen. Er verdrängt das alles, weil er seine Sünde so sehr liebt. Was immer das ist. Was immer das ist in deinem Leben oder in meinem Leben oder was immer es war. Deine Lieblingssünden, das sexuelle Sünden sind, Unzucht, Unreinheit, Trinkerei, was immer es ist. Oder einfach sonst gehässiger Umgang, was immer, Streitsucht. Du liebst das als Sünder, als nicht wiedergeborener Mensch. Menschen tun dies aufgrund ihrer Verdorbenheit. In Epheser 4, 18 heißt es auch, sie sind verfinstert am Verstand. Wisst ihr eigentlich, was das Problem von unserem Bildungssystem ist heute? Es ist hier. Dieses Bildungssystem ist dafür da, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederzuhalten. Weil an diesen Institutionen wird was gelehrt? Evolutionstheorie, Humanismus, liberales Denken. Es ist dafür da, die Wahrheit Gottes zu unterdrücken, weil es einem sündigen Verstand entspringt. Sehr interessant. Sie lehren gottlose Ideen, weltliche Weisheit, menschliche Philosophie, alles nur, um ein Ziel zu verfolgen, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit zu unterdrücken. Warum? Nun, Paulus im Korintherbrief, einmal mehr, macht es auch deutlich, Kapitel 2, Vers 14. Warum ist das so? Er sagt hier, der natürliche Mensch, das ist der Mensch, wie er geboren wird, ohne eine Beziehung zu Christus zu haben, der nicht wiedergeborene Mensch. Der natürliche Mensch aber was? Nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er hält es für einen Blödsinn. Deutsch gesagt. Er kann es nicht. Er sagt, was diese ganze Geschichte hier mit diesem Christus, mit diesem gekreuzigten Gott und in meinem Weltbild macht das alles keinen Sinn. Logisch, in deinem verdorbenen, sündigen Weltbild, das du dir selber zusammengebaut hast, durch Evolutionstheorie und was weiß ich alles, macht das wirklich keinen Sinn. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Und auch wenn es noch so viel Sinn machen würde, er wird es nicht annehmen, weil er nicht will. Die Sünde im Menschen ist sehr, sehr stark, sehr, sehr mächtig. Wir unterschätzen das manchmal. Wir erwarten manchmal zu viel von ungläubigen Menschen. Wir erwarten, aber das muss er doch jetzt verstehen. Das muss er, ja gut. Und dann denke ich immer an meine Bekehrung. Ich habe auch nichts verstanden. Ich war blind, tot, in Übertretungen und Sünden, wie es die Bibel sagt. Und Gott musste mir das Licht einschalten, als ich die Bibel las. Plötzlich, bing, habe ich es erkannt und gewusst, das ist wahr. Ich wusste nicht, warum. Kann ich das nicht sagen, in dem Moment. Hat mir keiner wissenschaftlich bewiesen. Ich war alleine, ich habe die Bibel gelesen, ich wurde einfach überführt. Mein Gewissen wurde angesprochen. Ich habe gemerkt, es ist wahr. Es ist wahr. Und ich, mein Leben muss sich ändern jetzt. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Und deshalb sagt Jesus auch zu Nikodemus in Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Oder auch in Johannes 3,19 sagt er, weil die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das ist der Grund, warum sie es tun. Weil der Mensch ohne den Geist Gottes tot ist, verloren und absolut töricht. Er ist ein Tor, gemäß der Schrift. Man kann auch sagen, soll ich sagen? Dumm. Irrational. Und schaut euch mal an, was die Menschen alles tun, um ihre Sünden zu entschuldigen. Auch wir, manchmal, als Christen, wir können das auch. Wir haben manchmal die interessantesten Ausreden, warum wir gewisse Dinge tun. Und wir wissen eigentlich ganz genau, dass Gottes Wort etwas anderes sagt. Aber selbst die Menschen in der Welt haben dieses innere Wissen über Gott. Aber sie lügen, sie verdrehen die Wahrheit. Und wir finden auch in der Bibel solche Beispiele, die Leute die skurrilsten Ausreden haben, warum sie gewisse Dinge zu tun oder taten. Aaron zum Beispiel, in 2. Mose 32 ist, glaube ich, in Exodus, also das goldene Kalb anfertigte, währenddem Mose auf dem Berg war. Ja, dann kommt Moses und fragt ihn so, was habt ihr jetzt hier gemacht? Und Aaron sagt, ich nahm das Gold, ich warf es ins Feuer und daraus ist dieses Kalb geworden. Einfach so ganz von selbst. Das ist wie bei meinen Kindern manchmal. Ne? Und sie sagen, oh, das ist ganz von selbst, ich habe damit nichts zu tun. Ist einfach kaputt gegangen. Sicher? Echt? Das macht sich so von selbst, so ein Kalb, so ein Goldgeschmiede hier, so mit all den Formen. Tolle Ausrede. Aber die Menschen sind bereit, alle möglichen irrationalen Ausreden zu bringen, um ihre Sünde zu verstecken. Jemand hat die Sündhaftigkeit des Menschen auch mal mit einem Gefängnis verglichen. Er ist sozusagen ein Gefangener. Er ist in einer Gefängniszelle drin. Und das ist sein Wille. Sein Wille, sein Verstand, all das ist gefangen in dieser Zelle. Er kann zwar aufstehen, er hat in dem Sinne einen freien Willen, dass er aufstehen kann, dass er sich entscheiden kann, abzusitzen oder aufs Bett zu sitzen oder sich hinzulegen. Aber er kann nicht aus der Zelle raus. Er hat keine Möglichkeit, sich aus dieser Zelle zu befreien. Er ist gefangen, er ist ein Gefangener seines eigenen Denkens, seiner eigenen Sünde. Er kann nicht in einer anderen Kategorie denken als in dieser sündigen Kategorie. Es sei denn, der Geist Gottes öffnet ihm die Augen. Und deshalb gilt der Grundsatz, du musst glauben, um zu erkennen. Nicht erkennen, um zu glauben, das wird nicht funktionieren. Du musst zuerst glauben, du musst zuerst Buße tun, du musst zuerst an Christus glauben und er wird deine Augen öffnen. Das ist die Art und Weise, wie es funktioniert. Er ist ein Gefangener seiner eigenen Torheit. Aber was hat das denn nun mit unserer Evangelisation zu tun? Und wie soll uns das bitte schön motivieren? Fragst du dich jetzt vielleicht immer noch? Und die Verdorbenheit deines ungläubigen Freundes, Partners, Schulkollegen, Arbeitskollegen, sie geht tiefer, viel tiefer, als du denkst. Viel tiefer. Sie ist viel hartnäckiger, als du denkst, weil er ist total verdorben. Seine Wünsche, seine Träume, seine inneren Regungen, seine Gedanken, sein Verstand, alles, 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 alles ist verdorben. Und das, meine Lieben, ist sein wahres Problem. Und deshalb, wenn du ihn evangelisierst, wenn du versuchst, das Evangelium mitzugeben, geht es nicht darum, wie gesagt, die schlauesten Argumente, die besten Beweise, die archäologischen Funde darzulegen, die aktuellste Theorie der Evolution zu widerlegen, nein. Es geht nicht darum, ein Argument zu gewinnen. Da müssen wir aufpassen. ja, als Christ, ich kann dann so schnell diesen, ja, wer hat jetzt die besseren Argumente? Darum geht es überhaupt nicht. Weil es nicht aufgrund eines Arguments gehen wird. Er will nicht. Er wird nie wollen, wenn er nicht vom Geist Gottes gezogen wird. Johannes 6, 44 heißt es deutlich, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Der Geist Gottes muss wirken an dem Herzen des Ungläubigen, sonst kann er es nicht erkennen. Er ist tot in Übertretung und Sünden, sagt die Bibel. Er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, 1. Korinther 2, 14. Er kann es nicht. Und wenn Leute manchmal zu mir sagen, ich kann einfach nicht glauben, sage ich, weißt du was, ich glaube dir das. Ich weiß das, die Bibel sagt es. Aber jetzt Folgendes. Tu Buße, bitte Gott, dir zu helfen, zu glauben. Du brauchst eine Wiedergeburt. Du musst wiedergeboren werden. Die Leute werden nicht, oder sei nicht überrascht, wenn die Leute es nicht hören wollen. Sei nicht überrascht, wenn die Leute nicht sagen, oh ja, auf dich habe ich schon lange gewartet, ein Christ, super, dass du mir das Heil erklärst und sagst, dass ich ein verdorbener Sünder bin und Buße brauche, ansonsten in die Hölle komme. Ja, darauf habe ich jetzt den ganzen Tag nur gewartet, dass du kommst. Nein, das wird nie geschehen, verwundert euch nicht, es ist völlig normal, dass wir Widerstand erleben. Das ist normal. Wir leben in einer sündigen Welt, umgeben von sündigen Menschen, die ihre Sünde lieben. Und jetzt kommst du, lieber Christ, und sagst ihnen, das ist falsch, das ist verkehrt und hier und davon kannst du nur gerettet werden, wenn du an Jesus glaubst. Klar ist das anstößig, klar wollen das nicht alle hören. Aber es ist, weil ihre Denkweise verdorben ist, weil sie den Wert des Evangeliums nicht sehen können. Und Paulus schreibt den Korinthern einmal mehr in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Wort vom Kreuz ist eine was? Torheit! Wem? Denen, die verloren gehen. Die, die nicht errettet sind, für die ist es Unsinn, Blödsinn, die können es überhaupt nicht verstehen. Warum? Sie haben keine Kategorie. Sie sind in ihrem Gefängnis, sie sitzen da in ihrer Zelle der Sünde. Sie kommen da nicht raus in ihrem Denken. Sie können nicht in diesen Kategorien denken, der biblischen Offenbarung, bis der Geist an ihnen wirkt. Die Botschaft, der Inhalt, der gekreuzigte Erlöser, die Wunder, die Zeichen, Sünde, Vergebung, das alles macht keinen Sinn in ihren Augen. Die Methode, wie sie präsentiert wird, einfach verkündigt, ohne große Verkaufsstrategie. Aber dann heißt es, es ist ganz simpel, ganz geradlinig, auch in Vers 21, durch die Torheit der Verkündigung werden diejenigen gerettet, die glauben. Es ist bloße Verkündigung. Was soll ich machen? Soll ich ihn einfach anpredigen? Genau. Genau. Viel mehr kannst du nicht tun. Anpredigen, einfach verkündigen. Deshalb sieht die Welt selbst uns auch als Botschafter, als Toren. Und das Interessante ist ja auch, Gott erwählt sich ja bewusst auch viele, soll ich sagen, unfähige Leute. Damit sich niemand etwas einbildet. Lest mal weiter hier, 1. Korinther 1, 27, was sagt er? Um 26 fängt es schon an. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise. Nicht viele, es gibt einige vielleicht. Nach dem Fleisch, das heißt nach menschlichem Standard, nicht viele Mächtige, also nicht viele Könige, Regierende, nicht viele Vornehme, ja, Blaublütige, sondern was hat Gott erwählt? Das Törichte. Wisst ihr, warum wir heute hier sind? Weil wir das Törichte sind. Wir sind die unterste Schublade, wir sind die Schlimmsten. Und uns hat Gott erwählt. Uns, um sich zu verherrlichen. Er wählt bewusst unfähige Leute. Ist das nicht ermutigend? Ich denke, was soll das denn jetzt ermutigend sein? Es ist ermutigend, weil es liegt nicht an mir. Das ist der Punkt. Wir sind nicht die Elite, wir sind nicht die Gebildeten. Vielleicht einige von uns gehören dazu. Ich sage nicht, dass solche Menschen nicht gerettet werden können. Das sagt er hier nicht, aber die meisten von uns sind nicht irgendwelche hochgebildeten, mächtigen, einflussreichen, jetzt aus der weltlichen Sicht gesehen. Und deshalb verspottet uns die Welt. Ha, was wollt ihr denn? In 1. Korinther 4,10 sagt Paulus, wir sind Narren um Christi willen. Ja, wir sind um seinetwillen sind wir Narren. Und die gesamte Elite der Professoren, Doktoren, Gebildeten unserer Gesellschaft liegt also falsch. Und ihr kleine Gruppe hier, ihr denkt, ihr habt die Wahrheit. Genau. Ganz genau. So unmöglich sich das anhört, so ist es. So ist es. Paulus machte das gegenüber den Weisen und Philosophen und Gelehrten in Athen nämlich deutlich. Er sagt in Apostelgeschichte 17, ich lese euch diesen Vers nochmal vor, Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt gebietet er aber allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist Apostelgeschichte 17,30. Ihr wusstet es nicht besser, ihr wart unwissend, Gott hat darüber hinweggesehen, über eure Ignoranz, aber jetzt müsst ihr umkehren, jetzt müsst ihr Buße tun. Wisst ihr eigentlich, zu wem er das da sagt? Zu den Gebildeten und Philosophen seiner Zeit. Das ist wie wenn ihr, wenn du, wenn ich heute jetzt irgendwo hingehe, zum Beispiel in die Uni Berlin, und da ist die ganze Fakultät, der ganzen Professoren versammelt, und ich sage diesen Leuten, ich muss euch heute mitteilen, ihr seid alle unwissend, ihr seid alle verloren, verdorben, und ihr müsst jetzt Buße tun. Gott hat jetzt noch Geduld gehabt, aber jetzt ist, sonst ist es zu spät für euch. Was denkt ihr, was diese Leute mit mir machen würden? Aus welchem Zoo ist der denn ausgebrochen? Aus welchem mittelalterlichen Museum kommt der denn? Das wäre wahrscheinlich die Reaktion. Aber wie bitteschön ist das nun ermutigend? Ich weiß, euer verrückter Pastor lässt euch hier wieder lange zappeln. Aber es ist ermutigend, ich habe schon gesagt, es hängt nicht von dir und mir ab. Es hängt nicht von uns ab. Wir sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Wir sind nur Diener, wir sind nur Knechte. Wir überliefern nur das, was uns aufgetragen wurde, und der Rest liegt an der Gnade Gottes. Römer Kapitel 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ist das nicht wunderbar? Wir können nichts tun. Nun, ich meine mit nichts, meine ich nicht gar nichts, dass wir nur da sitzen. Wir müssen natürlich das Wort verkündigen, müssen das Evangelium präsentieren, aber wir können nichts im Menschen verändern, wir können ihn nicht überzeugen, es liegt nicht an unserer großen Überzeugungskraft. Sondern wir verkündigen einfach das Evangelium. Evangelisation ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Und jeder von euch kann es tun. Paulus sagte den Korinthern, ich kannte nichts anderes als Christus und ihn als Gekreuzigten. Präsentiere einfach das Evangelium und bete für die Herzen dieser Menschen, dass sie zur Erlösung finden. Während du das Evangelium weitergibst, bete für diesen Menschen, für diesen Mann, für diese Frau, für dieses Kind, wer es immer ist, dass der Geist wirken möge. Das soll unsere Haltung sein. So geht Evangelisation. Verkündige und diskutiere nicht, präsentiere. Ja, wir haben nicht die Aufgabe, uns unbedingt auf Diskussion einzulassen, eben auf die Sicht der diese verschiedenen Weltanschauungen, sondern wir präsentieren das, was wir als Wahrheit erkennen. Drei biblische Wahrheiten. Erstens die Allgenügsamkeit der Schrift. Zweitens die Sünde des Menschen. Und jetzt kommt drittens, und das ist die dritte Ermutigung, die Macht des Evangeliums. Die Macht des Evangeliums. Die Botschaft, die wir verkündigen, ist nicht nur allgenügsam, wir haben das schon gesehen, die Bibel rüstet dich aus. Du bist völlig ausgerüstet, wenn du die Bibel hast, nichts als die Bibel. Du hast völlig alles, was du brauchst, um einen Menschen zu überführen und zu Christus zu führen, wenn du die Bibel kennst und hast, bei dir hast. Und das eigentliche Problem ist nicht, bin nicht ich und meine schlechte Argumentation oder irgendwas, sondern das eigentliche Problem ist die Sünde, die im Herzen des Menschen sitzt und dass er völlig verdorben ist. Aber das Mittel ist die Macht des Evangeliums. Es ist kraftvoll. Noch einmal, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz, das ist das Evangelium, die Botschaft des Kreuzes, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es was? Eine Gotteskraft. Es ist Torheit für die, die verloren gehen, aber uns Gläubigen ist es die Dunamis Theo, die dynamische, die wirksame, die befähigende Kraft Gottes. Und diese Kraft ist wirksam auch zur Errettung. Paulus schreibt auch, haben wir schon gesehen, 1. Korinther 1,30, Christus ist Weisheit, das heißt Erlösung, Errettung, Heiligung. Er schreibt, dass es nicht an uns, an seiner edlen Redekunst und Verkündigung lag, das haben wir in Kapitel 2 schon gelesen, sondern an der Kraft und Macht des Evangeliums. Im Kapitel 2, Vers 5 sagt er, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, eben gerade nicht auf meinen überzeugenden Argumente oder nicht, weil wir so tolle Musik machen oder nicht, weil ich euch so toll unterhalten habe oder nicht, weil ich so überzeugend war oder die besten Argumente gegen die Evolution hatte, nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf was? Auf Gottes Kraft. Und Gottes Kraft kommt nur durch das Evangelium, in der Verkündigung des Evangeliums. Gott gibt seine Ehre niemand anderem. Wenn ich jemanden überzeugen könnte durch meine tolle Redensart, dann würde die Ehre für die Bekehrung dieses Menschen wem zufallen? Mir, teilweise zumindest. Ah ja, ich war so toll. Ich habe das toll gemacht. Ich habe den richtig schön argumentiert und richtig schön fertig gemacht in meiner Debatte. Nein, daran liegt es nicht. Ich kann mir nichts einbilden. Paulus sagt, die Weisheit und Kraft, die von Gott kommt, in Kapitel 2, Vers 10, der Geist von Gott wird uns geschenkt, Glauben und Buße werden uns geschenkt. In Kapitel 2, Vers 12, im 1. Korintherbrief heißt es danach, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir, in Vers 16, haben den Sinn des Christus. Er hat uns seine Gesinnung, sein Denken geschenkt. Seht ihr das? Altes Denken weg, neues Denken rein. Upgrade. Brauchen wir alle. Geht nicht anders. Vorher sind wir völlig defekt. Das Reich Gottes, sagt er in Kapitel 4, Vers 20, im 1. Korintherbrief, das heißt die Herrschaft Gottes, auch sein Evangelium, besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt hier, in Worten menschlicher Weisheit besteht es nicht, sondern in der Kraft Gottes. Aber das Evangelium muss mit Worten verkündigt werden. Ja, wir können nicht einfach nichts sagen und ja, die Kraft Gottes wirkt. Ja. Nee, wir müssen verkündigen und durch die Verkündigung des Wortes Gottes kommt die Kraft Gottes. Paulus schreibt auch weiter hinten im Korintherbrief, wir können das sehr deutlich sehen, in 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 2 heißt es, ich erinnere euch aber an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, durch das ihr was? Gerettet werdet. Oder in Römerbrief, um eine andere Schriftstelle noch zu zitieren, Entschuldigung, Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist was? Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. So wie Jude und Grieche. Es ist die dritte und letzte ermutigende biblische Wahrheit. Die Botschaft, die wir verkündigen, hat Kraft in sich selbst. Sie braucht nicht ergänzt, verstärkt, verändert, verbessert, vernünftelt, attraktiver, besser, einfacher, komplizierter, wissenschaftlicher, kunstvoller, eleganter gemacht zu werden, braucht sie nicht. Es braucht nichts anderes, um einen Menschen zu retten, nur das Evangelium, es reicht. Im Prinzip sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, bei der Allgenügsamkeit der Schrift. Die Schätze aller Weisheit und aller Erkenntnis sind in Christus, heißt es in Kolosser 2, 3. Und so könnte ich jetzt noch viele, viele, viele Bibelstellen zitieren, das will ich aber nicht machen. Ich hoffe, ich könnte euch zeigen, dass das ist, was die Schrift sagt. Wenn nun dein ungläubiger Freund und Partner oder Mann auf der Straße sagt, ich glaube nicht an die Bibel. Du musst erst mal wissenschaftlich beweisen, dass die Bibel wahr ist. Und du dann deine Bibel weglegst, und irgendwas anderes erzählst und versuchst mit wissenschaftlichen Beweisen, dann hast du nicht nur seine Weltanschauung übernommen, das ist schon mal ein Problem, sondern du hast auch das einzige Mittel, das einzige Medikament, die einzige Hilfe, die dieser Mensch hat, weggelegt, wenn du nicht mehr von der Bibel sprichst. Das Mittel, durch das er gerettet werden kann, das einzige Mittel, das ihm helfen kann, ist hier drin, ist das Evangelium und es muss verkündigt werden. Und du spielst dann nach den Regeln des Ungläubigen. Wer sagt dir, dass er recht hat, nicht an die Bibel zu glauben? Wie gesagt, sagt wer? Wer macht hier die Regeln? Wer ist hier der Evangelist? Wer will hier wen überzeugen? Lasse ich mich von dem Ungläubigen und seiner Weltsicht überzeugen und lege die Bibel weg und sage, okay, lass uns mal die Bibel außen vor und nur über Wissenschaft reden? Das geht gar nicht. Wissenschaft ohne Bibel ist gar nicht möglich. Nee, ich lasse mich hier nicht auf deine Weltsicht ein, wo ich weiß, dass es eine Lüge ist. Kann ich nicht, tut mir leid. Ich glaube an die Bibel ist wahr. Und dabei bleiben wir. Er hat nicht das Recht, die Regeln zu machen. Wie gesagt, wer will hier wen überzeugen? Wenn du die Bibel weglegst oder aufhörst, davon zu sprechen, versuch dir erstmal nach sogenannten wissenschaftlichen Argumenten zu suchen, hast du eigentlich wie seine Weltsicht übernommen. Erst musst du mal alles beweisen. Erst musst du mal alles wissenschaftlich, materialistisch beweisen können und dann werde ich erst glauben. Aber so funktioniert es nicht. Was haben wir gelernt? Erst musst du glauben und dann kannst du erkennen. Das ist umgekehrt. Und das sind die Regeln, die Gott macht, nicht ich. Das sind die Regeln, die Gott macht in seinem Wort. Tu das bloß nicht. Sage vielleicht, ich glaube Und die Bibel hat uns viel zu sagen, aber lass mir dir mal erklären, was das Evangelium ist. Ich erkläre dir mal das Evangelium. Am Anfang, der Mensch war im Garten und so weiter und so fort. Und dann fängst du einfach an. Erzähl ihm das Evangelium, er muss es hören. Die Wissenschaft widerspricht der Bibel keineswegs, aber lass mich dir mal erklären, was die Bibel wirklich sagt. Versuch wegzukommen, seinen Intellekt anzusprechen und versuch sein Gewissen anzusprechen, weil tief drin weiß jeder Mensch, dass es diesen Gott gibt, dass es die Wahrheit ist. Und dann verkündige ihm. Denn allein in der Kraft dieses Evangeliums liegt die Kraft zur Errettung. Nur darin. Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken, Gesinnungen des Herzens. Glauben wir das? Glaubst du das? Glaube ich das? Dass das Evangelium die Kraft hat? Vertraue ich auf das Evangelium, wenn ich evangelisiere? Oder vertraue ich auf mich? Das ist hier die große Frage. Und wenn du das glaubst, dann leg auf keinen Fall deine Bibel weg. Ein Prediger aus den USA, Waddy Buckham heißt er, er hat es mal so dargestellt, wenn wir unsere Bibel weglegen. Ja, wie das wäre. Das wäre, wie wenn du im Mittelalter ein Ritter wärst und du stellst dich vor deinen Feind hin und dann ziehst du dein Schwert und dann sagt dein Feind, ich glaube nicht an dein Schwert. Und dann sage ich, okay, lass mich dir mal erklären, wie die Kunst des Metallschmiedens funktioniert und dass ich dir beweisen kann, dass dieses Schwert tatsächlich existiert. Unsinn. Du ziehst dein Schwert. Ich glaube nicht an dein Schwert. Fertig. Entweder fängt er an zu glauben oder ich gewinne. Versteht ihr das? Und das ist genau unser Problem. Wenn wir die Bibel weglegen, wenn wir uns einschüchtern lassen als Christen, dann haben wir ein Problem. Ihr könnt es nachgucken auf YouTube. Das ist richtig eine gute Illustration. Weil es ist genau unser Problem. Wir legen unsere Bibel, wir legen unsere Weltanschauung, wir legen eigentlich das einzige Mittel, das ihn überführen, das Schwert ist das Schwert des Geistes natürlich. Ne? Das ist das Schwert des Geistes, das ihn überführt, das tief schneidet in sein Gewissen hinein. Wenn wir das weglegen, dann haben wir keine Möglichkeit, ihn zu evangelisieren. Dürfen wir nicht tun. Wir dürfen uns nicht übertölpen lassen, seine Weltanschauung zu übernehmen. Nun, ich möchte euch einfach ermutigen, der gottesfürchtige Mensch ist nicht zufrieden, alleine in den Himmel zu kommen. Jemand sagte mal, Spinnen arbeiten alleine, Bienen arbeiten für andere. Lasst uns sein wie die Bienen, lasst uns für andere arbeiten. Oder ein gottesfürchtiger Mensch ist wie ein Diamant und ein Magnet. Der widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes und gleichzeitig zieht er viele Menschen an sich, um sie zu Christus zu führen. Lasst uns nicht Spinnen sein, sondern Bienen, aber beides, Magnete und Diamanten. Denn du weißt alles, was du wissen musst, wenn du deine Bibel kennst. Und du kennst das Problem deines Gegenübers, des Menschen, den du gerne vom Evangelium erzählen möchtest. Es ist die Sünde, es ist, dass er nicht will, dass er gefangen ist von seinem eigenen Denken. Und du kennst auch das Einzige, das ihm helfen kann, das einzige Mittel, mit dem du ihn überführen kannst, das ist die Kraft des Evangeliums. Lege dein Schwert nicht weg im Kampf gegen das Böse, gegen die Sünde im Herzen deines ungläubigen Freundes, Partners, Mann auf der Straße. Verkündige das Evangelium. Natürlich, wir tun das in Liebe und Demut, wir sind nicht unhöflich, klar, aber lass dich nicht davon verführen oder dazu verführen, deine Weltsicht wegzulegen und zu sagen, okay, wir spielen jetzt mal nach deinen Regeln. Das können wir nicht tun. Weil Gott macht hier die Regeln. Und Gott spricht durch sein Wort mit Autorität. Und er möchte durch dich sprechen zu diesem ungläubigen Menschen, damit er die Wahrheit erkennen kann. So lasst uns jetzt ermutigt sein und heute rausgehen, das auch praktisch umsetzen, Nachmittag, die mitkommen. Und ich hoffe, du vertraust darauf, auch wenn du zum Beispiel nächste Woche mit jemandem ins Gespräch kommst, denke daran, du hast alles, was du brauchst, du kennst das Problem und du hast das einzige Mittel. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir dein Evangelium kennen dürfen. Danke, dass wir die Erlösung haben dürfen in Jesus Christus, der uns unsere Sünden vergibt durch den Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass wir von dieser Gnade leben, dass diese Gnade eine verändernde Gnade ist, die uns verändert, die uns dir ähnlicher macht. Und so lass uns auch mutig sein und rausgehen und Menschen das Evangelium bringen, ihnen das erklären, mutig sein und uns nicht einschüchtern lassen von Argumenten oder von irgendwelchen Anforderungen, nach denen wir spielen sollen, sondern hilf uns einfach treu zu sein, uns an dein Wort zu halten und dein Wort und nichts als dein Wort zu verkündigen, damit die Menschen das Evangelium hören, weil die Rettung kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes, nichts anderes. Und wir wollen darauf vertrauen, weil wir wissen, dass dein Wort mächtig ist und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. In Jesu Namen. Amen.